Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zuriga, der Espressomaschine aus Zürich für richtig guten Kaffee zu Hause.
NZZ Akzent.
You have 47 minutes. Stay in communication with me.
Die israelischen Geheimdienste, die sind berühmt-berüchtigt aus Filmen, Serien. Ich musste gar nicht lange suchen, habe ich schon zum Beispiel eine Serie gefunden über eine Mossad-Agentin, die nach Teheran geht, undercover natürlich.
I'm in. Copy that.
Und die ist da eigentlich immer mehr oder weniger einen Schritt voraus, clever, geschickt, wie so das Klischee besagt.
Here. You have to get out.
I'm almost done.
Jetzt geht der Polizei-Visit.
Aber Revert, da muss man sagen, dieses Bild hat doch Risse bekommen.
Ja, Risse, das ist noch etwas untertrieben. Also nach dem 7. Oktober sahen die israelischen Geheimdienste, der Mossad, der bekannteste, der Auslandsgeheimdienst, der Shin Bet, der Inlandsgeheimdienst, der Militärgeheimdienst, die sahen wirklich, wirklich schlecht aus. Die wurden komplett übertölpelt von der Hamas und die haben dieses Massaker am 7. Oktober, das schlimmste Massaker in Israels Geschichte an Zivilisten, nicht verhindern können. Und das war ihr Job. Gleichzeitig ist es eigentlich so, dass man, wenn man jetzt nicht nach Gaza schaut, sondern in den Libanon, dort zeigt sich genau dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, was man aus den Filmen kennt. Das sind wirklich Aktionen, mit denen niemand gerechnet hatte. Diese explodierenden Pager von den Hisbollah-Mitgliedern, die Tötung des jahrzehntelangen Chefs der Hisbollah von Hassan Nasrallah. Da laufen sie wieder zu Topform auf, die israelischen Geheimdienste. Und es stellt sich doch die Frage, was ist da los mit den Nachrichtendiensten in Israel?
Das Versagen der Geheimdienste am 7. Oktober und die spektakulären Aktionen in Libanon sind keine Zufälle, sagt Israel-Korrespondent Revert Hoffer. Er erklärt, wie es dazu kam. Ich bin Antonia Moser. Revert, gehen wir noch mal kurz zurück zum 7. Oktober oder kurz danach. Da hat man ja schnell gesehen, eben, du hast gesagt, es gab Hinweise, es gab Anzeichen, dass da was geplant war. Aber die Geheimdienste haben es übersehen.
Ja, übersehen ist ein Wort, oder sie wollten es vielleicht auch nicht sehen, konnten es nicht so wirklich erkennen, denn es gab Videos der Hamas, die sie selbst hochgeladen hat, wie sie Übungen durchgeführt haben, die genau das vorbereitet haben, was dann am 7. Oktober passiert ist. Sogar der Angriffsplan ist in israelische Hände gekommen, Monate vorher. Es gab Warnungen von sogenannten Speerinnen, die dort an Militärbasen an der Grenze zum Gazastreifen stationiert waren, die unübliche Übungen gesehen haben. Aber das wurde alles nicht wirklich ernst genommen. Und da stellt sich dann doch die Frage, wie konnte das eigentlich passieren?
Und? Also was weiß man heute dazu?
Ja, ich habe natürlich da für meine Recherche auch mit verschiedenen Experten geredet, mit Menschen, die in Israel schon lange die Geheimdienste beobachten und die auch selber teilweise früher in den Geheimdiensten gearbeitet haben. Und die haben ja eigentlich gesagt, der wichtigste Grund war wirklich einfach nur Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung der israelischen Geheimdienste. Man war überzeugt, man kann mit Sensoren und Luftüberwachung genau sehen, was die Hamas macht. Und das konnten sie tatsächlich auch. Aber diese Selbstüberschätzung, die ging eben so weit, dass man auch gedacht hat, die Hamas, die ist schwach, die ist daran interessiert, diesen Gazastreifen zu verwalten, will irgendwie eben wirtschaftliche Vorteile für die Bevölkerung rausholen und ist eigentlich nicht mehr daran interessiert, wirklich den bewaffneten Kampf, den Krieg gegen Israel zu führen. Man hat einfach nicht gedacht, dass die Hamas so etwas wagen würde.
Aber warum hat man das gedacht? Also warum diese Fehleinschätzung?
Einerseits hat die Hamas auch in den Jahren davor versucht, eine Eskalation zu vermeiden, also hat gezielt eigentlich diese Anzeichen auch genährt, dass sie eigentlich nur daran interessiert ist, zu regieren, so eine Verwaltungsbehörde wird, eben keine islamistische Terrororganisation mehr ist. Es liegt aber auch ein bisschen an der Politik der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Denn seine Strategie seit Jahren war schon so eine Teile-und-Herrsche-Strategie. Nämlich die Hamas, die regiert eben den Gazastreifen und im Westjordanland, dem anderen Palästinensergebiet, da hat die palästinensische Autonomiebehörde unter der Führung der Fatah das Sagen. Und Netanyahus Idee war eben, dass wenn man diese beiden Gebiete getrennt hält, es keinen palästinensischen Staat geben kann. Und deswegen hat er die Hamas auch finanziell unterstützt.
Ah ja?
Also nicht direkt, aber über Katar liefen israelische Gelder, die dann in die Hände der Hamas kamen. Und wenn das höchste Ziel ist, diesen palästinensischen Staat zu vermeiden, ist es natürlich auch von Vorteil, die Hamas an der Macht zu halten. Denn mit einer Terrororganisation kann es keine Verhandlungen über einen Staat geben.
Also und deshalb wegen diesen politischen Ideen eigentlich, waren dann auch die Geheimdienste auf einem Auge blind?
Ja, das ist ein Grund. Und dann gibt es noch einen weiteren politischen Grund. Denn Israel vor dem 7. Oktober war vor allem mit sich selbst beschäftigt. Gar nicht mit den Sicherheitsrisiken an seiner Grenze. Da gab es diese sogenannte Justizreform, wo Hunderttausende Israelis dagegen protestiert haben, auf die Straße gegangen sind. Einige Reservisten haben sogar gesagt, sie würden nicht mehr in der Armee dienen, falls diese Justizreform durchgesetzt wird. Und das war ein riesiges Chaos, wo auch die Armee und der Verteidigungsminister vorgewarnt haben, das wird unsere Streitkräfte schwächen. Und unsere Feinde, die werden das sehen und versuchen, dieses Chaos auszunutzen.
Aber auch das hat man dann eigentlich zu wenig ernst genommen und eben, du hast gesagt, die Selbstüberschätzung gedacht, ja, ja, das haben wir schon im Griff, wird schon nichts passieren.
Ja, vor allem auch wegen diesem großen, großen Vertrauen in die Technologie, dass man wirklich gedacht hat, wir sind diesen Menschen aus Gaza, wir sind der Hamas sowas von technologisch überlegen, wir können die eigentlich in Schach halten. Und am Schluss hat man ja gesehen, die Hamas kam mit Eseln und alten, klapprigen Toyotas zu Fuß, teilweise barfuß, über diesen Hightech-Grenzzaun. Und weil man sich so sehr auf das eigene verlassen hat, auf diese technologische Überwachung, hat man so ein bisschen verpasst, auch in anderes zu investieren. Also ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter hat mir gesagt, immer weniger Offiziere in den Nachrichtendiensten, die können tatsächlich Arabisch sprechen. Mhm. Die können nicht mehr so wirklich in dem Ausmaß verfolgen, was die andere Seite schreibt, worüber sie denkt und auch wie sie denkt. Also er meinte, es gibt immer weniger Geheimdienstoffiziere, die sich tatsächlich auch mit der Kultur des Islams auskennen und sich in die Seite des Feindes tatsächlich hineindenken können. Mhm.
Kann man zusammenfassend sagen, die Geheimdienste haben da ein wirklich schlechtes Bild abgegeben?
Sie haben ein sehr, sehr, sehr schlechtes Bild abgegeben. Sie haben wirklich komplett versagt. Als erstes traf die Kritik natürlich die Armee, die auch wirklich stundenlang gebraucht hat, um diese Terroristen wieder von israelischem Territorium zu vertreiben. Aber dann, wenige Wochen danach, wurden natürlich auch in Israel die Geheimdienste in den Blick genommen. Und man kann sagen, es war, der 7. Oktober war das größte Geheimdienstversagen in Israels Geschichte. Das stellt wirklich alles Vorherige in den Schatten.
Wir sind gleich zurück.
Was ist der Unterschied zwischen einem Espresso und einer guten Tageszeitung? Wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass Kaffee und Zeitung zusammengehören. Auch heute noch. Wir sind Zuriga und bauen hochwertige Espressomaschinen hier in Zürich. Jetzt mit Spezialangebot für alle Hörerinnen und Leser unter zuriga.com/nzz.
Rivat, du hast gesagt, die israelischen Geheimdienste haben am 7. Oktober ganz klar versagt. In Libanon aber geben sie jetzt ein ganz anderes Bild ab. Also ist schon ein bisschen her, aber diese explodierenden Pager, das war ja eine spektakuläre Aktion. Oder auch die Tötung von Hassan Nasrallah, dem Anführer, und anderen Hisbollah-Anführern. Das ist wieder eher so wie aus einem Film, also wie man es ein bisschen kennt. Warum hat das jetzt dort aus israelischer Sicht geklappt?
Man hat eben gesehen, dieser Krieg gegen die Hisbollah, das ist ein Krieg, auf den sich Israel jahrelang vorbereitet hat. Und einen Krieg mit der Hamas, den hat man einfach nicht für möglich gehalten. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der Fokus lag wirklich auf der Hisbollah, auf diesem Hauptfeind für Israel. Das war seit Jahren eigentlich so. Und da hat man wirklich investiert. Und ich meine, diese Aktion mit den Pagern, also das muss eine Jahre- oder sogar jahrzehntelange Vorbereitung gewesen sein. Also man hat eine Tarnfirma offenbar aufgebaut. Dann hat man versucht, eben die Hisbollah davon zu überzeugen, diese bestimmten Modelle von den Pagern zu kaufen. Es gibt jetzt auch Berichte, dass die Israelis wohl selbst eine bestimmte Batterie hergestellt haben, die in diesen Pagern verbaut worden ist, die dann explodiert sind. Das heißt, da sind Unmengen von finanziellen und menschlichen Ressourcen reingeflossen, dass man diesem als Hauptfeind markierten Gegner eben diesen unglaublich schweren Schlag zufügen konnte.
Und ich nehme an, in der Hisbollah sah man auch einen ernster zu nehmenden Gegner vielleicht, also stärker bewaffnet, armeeähnlicher als vielleicht die Hamas, die man vielleicht eher als Amateurtruppe eingeschätzt hat.
Das ist natürlich auch so. Also die Hisbollah wurde eben jahrzehntelang vom Iran, vom Erzfeind Israels aufgerüstet, hat eben viele, viele Gelder bekommen aus Teheran, hat ein unglaublich viel höheres Raketenarsenal als die Hamas. Also das ist auch so. Mhm. Die Hisbollah ist ein sehr viel ernster zu nehmender Gegner. Und dazu kam eben auch, dass Israel schon einmal einen Krieg, einen wirklichen Krieg gegen die Hisbollah geführt hat, und zwar im Jahr 2006, der zweite Libanonkrieg, und es dann nicht geschafft hat, die Hisbollah zu zerstören. Und da hat man diesen Gegner wirklich sehr unterschätzt. Und dann haben sich eigentlich alle im israelischen Sicherheitsestablishment gesagt, das darf nicht nochmal passieren. Und seitdem, seit diesem Krieg von 2006, hat man unglaublich viel investiert in die Aufklärung und eben auch in Vorbereitungen, wie diese Pager-Angriffe. Mhm. Und gegen die Hamas hat man eigentlich bisher keine großen Kriege geführt davor, sondern das wurde immer als Kampagne bezeichnet. Die Hamas hat dann irgendwie so ein paar Raketen rübergeschossen, Israel hat mit Luftschlägen geantwortet und danach war wieder Ruhe. Und man hat gedacht, eben das kann man einfach so weiterführen. Also diese Kampagnen, man muss da keinen großen Krieg führen. Bei der Hisbollah war man sich hingegen sicher, ein nächster großer Krieg, der wird kommen. Und der ist ja jetzt auch da. Deswegen hat man dort viel, viel mehr investiert als in die Aufklärung bei der Hamas.
Und eben, man sieht, im Falle von Libanon hat das ja jetzt für die Geheimdienste auch funktioniert. Aber trotzdem hängt ja der Schatten der Katastrophe vom 7. Oktober immer noch darüber. Wie sieht's denn jetzt aus? Also hat man bei den Geheimdiensten etwas daraus gelernt?
Ja, das ist natürlich die große Frage, was oder wie daraus gelernt worden ist. Das ist noch nicht ganz klar. Also es gibt eigene interne Untersuchungen, die werden dann aber eben, das muss man sich so vorstellen, dass quasi die eigenen Kollegen sich gegenseitig untersuchen und dann schauen, was da schiefgelaufen ist. Das sind keine wirklich strengen Untersuchungen. Es gab nun schon einen Rücktritt von dem Chef der Einheit 8200 der israelischen Verteidigungskräfte. Das ist die Einheit, die eben für Aufklärung, für also nachrichtendienstliche Aktivitäten zuständig ist. Mhm. Bisher sind aber hochrangige Menschen aus den Nachrichtendiensten, die Chefs, nicht zurückgetreten.
Warum denn?
Naja, einerseits, der Krieg dauert eben immer noch an. Und der Krieg, der vollständige Krieg gegen die Hisbollah im Norden, der hat gerade erst so wirklich begonnen. Das ist ein großes Risiko, auch jetzt in diesem Krieg, der sich vielleicht auch noch weiter ausweiten könnte, die Führungspersonen auszuwechseln. Da braucht es auch ihre Erfahrung.
Aber auch wenn es diese Leute jetzt im Moment noch braucht, sind ja doch langfristige Reformen nötig, dass eben sowas wie beim 7. Oktober nicht mehr passiert.
Was viele fordern in Israel ist, dass es eine staatliche Untersuchungskommission braucht. Bei dem letzten großen Geheimdienstversagen in Israel nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, wo Israel auch überrascht worden ist, da gab es auch so eine Kommission danach. Die Regierung musste danach zurücktreten. Und da liegt eigentlich der Grund. Denn Netanyahu, der wehrt sich dagegen, weil er natürlich genau weiß, dass wenn so eine Untersuchungskommission eingesetzt wird, auch sein eigene Fehler, also beispielsweise diese jahrelange indirekte finanzielle Unterstützung der Hamas, ans Tageslicht kommen würde. Mhm. Und deswegen wehrt er sich gegen diese staatliche Untersuchungskommission. Und deswegen wird es auch solange es diese Kommission nicht gibt, solange der Krieg noch weitergeht, keine Rücktritte von Führungspersonen geben, die es bräuchte für wirklich tiefgreifende Reformen. Und diese tiefgreifenden Reformen, das haben mir auch die Experten gesagt, die sagen eigentlich, diese ganze Konzeption des Feindes, die muss sich ändern. Nämlich diese Selbstüberschätzung einerseits, dass man allein mit Technologie das irgendwie managen kann, und auch die Idee, dass der Konflikt mit den Palästinensern eigentlich in den Hintergrund getreten ist. Also das ist mit dem 7. Oktober ganz klar geworden. Das ist eben der Grundkonflikt, auch die große Gefahr, um die sich Israel kümmern muss. Und das geht eigentlich nur, wurde mir gesagt, wenn eben diese Personen, die jahrelang eine andere Überzeugung hatten, nicht mehr an der Spitze stehen. Und das braucht es eigentlich, dass sich so etwas wie der 7. Oktober nicht noch einmal wiederholt.
Rewat, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Antonia.
Das war unser Akzent mit Israel-Korrespondent Rewat Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.